Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr mit dabei seid. 2,5 Wochen vor den Gym Openings. The time has come. Zeit vergeht wie im Flug oder ist wie im Flug vergangen. Wir werden heute eine Q&A-Episode machen zum Thema Training, einfach weil es gerade zur Situation passt. Und deshalb steige ich jetzt gleich mal mit der ersten Frage ein, Petra, nämlich... Petra, erstes Mal, wie geht's dir? Wie läuft's in der Prep? Und auf welche Übung oder auf welches Gerät freust du dich im Gym am meisten?
Ja, es geht mir gut. Es geht mir richtig, richtig gut. Also seit gestern das Official Announcement, dass da in Wien auch wirklich auch die Gyms aufschwören am 19. Und ja, geil. Es ist gerade richtig geil. Und jetzt noch 12 Tage hin und die nächsten Tage werden ultra schnell vergehen. Ich meine, es ist ja sowieso auch die letzten 6 Monate sind ja irgendwie wie im Flug vergangen. Also von daher werde ich jetzt auch die nächsten 12 Tage easy peasy schaffen. Ich werde mich eh gut beschäftigen und dann freue ich mich schon so extrem. Erste Übung, die ich mache oder auf welche freue ich mich am meisten?
Auf welche freust du dich am meisten?
Am meisten freue ich mich am meisten.
Jetzt bin ich gespannt.
Fuck. Ich glaube, Beinpresse.
Ich habe es gewusst. I knew it. Ja, ich habe jetzt hin und her trainiert zwischen Beinpresse und Hack-Squat vielleicht sogar. Ich war mir nicht sicher, ob du die Hack-Squat magst.
Ja, nein, ich glaube, also halt generell auch Hack-Squat, Schnell-Leg-Press, auf die freue ich mich eigentlich wirklich schon geil, weil einfach Beinpressen, mal wieder durchgrinden. Und ich freue mich aber auch extrem auf Squats mit Safety-Pins. Dass ich da jetzt dann bald die 90 Kilo angreife. Die müssen jetzt dann bald, also wenn das Gym offen ist, die müssen in den ersten paar Wochen müssen die fliegen. Mhm. Weil diese 90 Kilo sind so, die habe ich mal, als ich zum Trainieren angefangen habe, ist es so als Ziel gesetzt, ich will mal 90 Kilo squatten, weil es ist so, momentan wäre es sogar aktuell das Einfache vom Körpergewicht, nämlich ziemlich genau.
Crazy,
ziemlich,
ja.
Genau. Und das habe ich einfach immer in den Kopf gesetzt. Ich möchte das schaffen und das wird jetzt dann echt Zeit. Ja. Mhm. Prep läuft auch super. Also Diät-Symptome sind fast nicht existent. Ich bin voll happy. Ich bin 3 Monate auf Diät und das fühlt sich überhaupt nicht wie 3 Monate Diät an. Mealtiming ist super gut. Meal-Zusammenstellung ist super easy. Hunger, Sättigungsgefühl ist noch da. Sättigungsgefühl ist da. Also ich habe auch gestern nach meinem Mittagessen, nach dem Training, habe ich gedacht so, boah, jetzt bin ich arg voll. Und also das war echt easy peasy. Die Woche war das Gewicht eher wieder ein bisschen so stagnierend. Letzte Woche habe ich echt so ein paar Tage gehabt, wo so jeden Tag ein neues Low war. Dann habe ich Refit gehabt. Mit dem Refit ging es natürlich wieder rauf. Und jetzt bin ich halt noch immer da, wo ich bei dem neuen Low war. Und ich hatte halt letztes Low war 60,1. Und weißt du, ich will halt die 60 knacken. Mhm. Und ich war so, fuck, ich war so knapp dran, dass ich die 60 knacke. Und jetzt habe ich heute 60,2 gehabt. Also ich hoffe mal, morgen habe ich Check-in und ich hoffe dann, dass ich beim Check-in dann voller Stolz berichten kann, Valentin, ich habe die 60 geknackt.
Ja, sehr cool.
Das letzte Mal, als ich 60 unter 60 Kilo gewogen habe, war vor Weihnachten
2019, ja. Ja, voll. Und über Weihnachten, das haben wir sogar im Podcast damals gesprochen, dass du wahrscheinlich über Weihnachten wieder, also nach Weihnachten wieder über 60 bist.
Genau.
Das stimmt. Ich finde es immer so spannend, gerade Refits, es ist so, dass da reagiert jeder so anders drauf. Also manche Leute kommen aus dem Refit mit einem neuen Low raus, andere halten es perfekt und bei anderen geht's Gewicht so richtig verlässlich nach dem Refit nach oben. Also es ist voll spannend irgendwie. Das finde ich so cool irgendwie zu beobachten. Ich merke das natürlich jetzt auch bei den Leuten, die bei mir jetzt diäten oder bei meiner eigenen Prep damals, so wie das bei jedem so unterschiedlich ist. Es ist so, also der Körper ist ja irgendwo, wenn man ihn kennt oder wenn man seinen eigenen Körper kennt, es wird ja irgendwann voll berechenbar, dass man halt weiß, jetzt passiert das und das und dann passiert das und das. Das finde ich irgendwie so cool.
Wenn man alles sehr konstant hält.
Ja, natürlich.
Also
natürlich.
Wenn man wirklich alles sehr konstant hält.
Ja.
Und dann gibt es aber noch immer Möglichkeiten, dass das Gewicht plötzlich rauf geht oder runterfällt und das keine Ahnung warum, wieso oder sonst irgendwas, ja.
Ja, voll, aber natürlich. Es ist, halt bei jedem unterschiedlich. Bei mir ist ja, bei mir ist das Gewicht ja super konstant immer. Also das ist jetzt auch, ich ist so inconsistent im Moment, ehrlich gesagt, ja. Also auch kalorientechnisch. Und mein Gewicht ist, also meine Einwagen sind jeden Tag fast gleich. So im plus minus 100 Gramm Bereich. Das ist so
ohne crazy. Ohne Scheiß, ich hab eine Kundin, die ist gerade auf Diät und ich schwör's dir, die hat, das ist gigantisch, die hat eine Einwaage, sechs Tage, wirklich fast eine komplette Woche, sechs Tage die gleiche Einwaage, dann hat sie einen Drop, sechs Tage die gleiche Einwaage, dann hat sie einen Drop, sechs Tage die gleiche Einwaage. Wahnsinn. Und ich hab dann echt mal gewitzelt, weil das war dann wirklich so zwei, drei Wochen, immer ein Drop und 0,4. Und ich habe gesagt, dass der nächste Drop, das sind wieder die 0,4. Und dann war es eh anders, aber dann hat sie auch die Periode bekommen. Also es war schon ein bisschen fies dann. Aber es ist irre. Es ist so arg, wie konstant ihr Gewicht eigentlich ist. Es ist geil. Ja, also übrigens, Shoutout an die Julia.
Es ist Wahnsinn. Also das ist bei manchen Leuten ist es halt wirklich so extrem. Ich habe auch eine Kundin, bei der das so hin und wieder mal so, also eine ganze Woche habe ich jetzt noch nie gehabt, so fünf, sechs Tage sowas schon hin und wieder. Und das ist, ich finde das halt so, also ich würde selber mir auch denken, meine Waage ist kaputt oder irgendwie so, wenn es mir so lang ist, genau dasselbe anzeigen wird. Also es ist halt bei jedem anders, weil andere haben halt alles konstant und es schwankt halt trotzdem. Also das ist halt so unterschiedlich.
Voll, es ist voll unterschiedlich. Weil wir gerade bei dem Thema sind, ich weiß, es eigentlich voll ungeplant ist, aber mich hat vor einer Woche jemand auf Instagram angeschrieben, die gefragt hat, wie man am besten mit Gewichtsschwankungen umgeht, weil man quasi seinen Kalorienverbrauch herausfinden möchte und welche quasi Zeitdauer man da am besten sein Gewicht beobachtet und ab wann quasi entscheiden, ob man mit den Kalorien rauf oder runter gehen soll. Mhm. Was würdest du da empfehlen? Also welche Zeitdauer beobachten und welche Schwankungen sind tatsächlich normal oder normal?
Normal unter Anführungszeichen ist schon mal gut Spotify, gesagt. Ja.
Auf Spotify hat jetzt niemand die Anführungszeichen gesehen, die ich gesagt habe.
Ja, voll. Also es ist so, also darüber, welche Schwankungen normal sind, über das habe ich mir ehrlich gesagt jetzt noch nie Gedanken gemacht, weil sobald mal ein Kalorienintake konstant genug ist, wir werden jetzt keine 2-Kilo-Schwankungen oder sowas mehr auftreten. Also wenn man jetzt wirklich konstant über 2, 3, 4 Wochen dieselben Kalorien isst, dann schwanken also schwankt halt das Gewicht mal so ein Kilo vielleicht auf und ab, aber wenn überhaupt, also es ist selten, dass das Gewicht, finde ich, jetzt mehr schwankt als ein Kilo, wenn das Gewicht wirklich konstant, wenn die Kalorien wirklich konstant sind.
Zyklusbedingt kann es aber natürlich sein, dass es dann schon um 2 Kilo oder sowas wieder raufgeht.
Ja, das schon, aber ich rede jetzt außerhalb vom Zyklus halt. Also auch, wenn man jetzt wirklich eine Monatsbilanz quasi betrachtet.
Ja.
Das ist sowieso auch was, wenn jetzt zum Beispiel, das muss man natürlich auch dazu sagen, wenn man, ich würde jetzt pauschal sagen, so mal auf alle Fälle 2, 3 Wochen irgendwas in dem Raum. Aber natürlich, wenn dann halt genau in diese 2 Wochen jetzt die Periode reinfällt oder so, dann ist das natürlich schwierig. Also da würde ich es tendenziell wirklich über einen Monat oder so betrachten.
Also ich würde wirklich versuchen, mal einen kompletten Zyklus zu beobachten. Mhm. Also wirklich von Periode zu Periode das mal beobachten und auch schauen, wie sich die Gewichtsschwankungen zyklusbedingt verhalten, damit man da auch dann herausfinden kann, okay, wenn da jetzt plötzlich mein Gewicht halt sehr stark raufgeht und dann sehr stark wieder sinkt zum Beispiel, damit ich einfach weiß, okay, das ist halt wirklich der Fall, wenn ich halt mein Gewicht noch nie so längerfristig beobachtet habe. Und ansonsten finde ich auch, Schwankungen von 1 Kilo sind komplett normal.
Ja, voll.
Also das ist, und auch wenn du sehr konstant relativ dasselbe isst, können solche Schwankungen trotzdem passieren.
Ja, voll. Ja. Also drum sage ich, 1 Kilo sowas ist jetzt schon zu erwarten.
Absolut.
Aber ich glaube, also ich habe trotzdem das Gefühl, recht viel mehr, wenn man wirklich konstant isst und jetzt auch, ich rede jetzt auch konstant im Sinne von Mealtiming und so weiter und so fort, weil natürlich, wenn es jetzt einmal um 7 Uhr Abend ist und einmal um 11 Uhr, wirst du wahrscheinlich ein bisschen mehr wiegen oder wenn du dich immer früher einbiegst oder so. Aber wenn wirklich alles konstant gehalten ist, finde ich, dann ist es schon selten, dass jetzt über 1 Kilo passiert, außerhalb von, also von Schwankungen, die Periode, von der Periode jetzt bedingt sind. Aber es ist halt, also es ist auch immer unterschiedlich, finde ich, weil bei manchen Leuten, wenn du die ins Coaching nimmst, wartest auch länger mit Anpassungen als bei anderen. Also ich habe auch schon Leute nach einer Woche mit den Kalorien hochgesetzt oder so, weil wir halt sofort gemerkt haben, okay, das Gewicht, keine Ahnung, wir wollen eigentlich aufhören und das Gewicht geht jetzt mit der Kalorienanzahl gerade nach unten oder so, das merkst du dann voll. Eh schneller. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, zum Erhaltungskalorien rausfinden, das ist ein Zyklus, finde ich, einen guten Anhaltspunkt dann.
Das ist dann, ich finde auch, da, wenn man sich dann wirklich diesen Wochenschnitt auch anschaut und der halt, der Wochenschnitt vielleicht um so 200-300 Gramm rauf und runter schwankt von Woche zu Woche, finde ich das eigentlich auch noch relativ im stabilen Gewichtsbereich. Also würde ich sagen, wir halten das Gewicht relativ stabil gerade. Mhm. Ich meine, jetzt von Woche zu Woche, hier es um 300 Gramm rauf geht, ist was anderes. Aber wenn es immer so auf und runter schwankt, zwischen so 300 Gramm rauf und runter, dann würde ich sagen, das Gewicht hält sich eigentlich relativ stabil. Und da kann man dann circa davon ausgehen, dass man dann seinen Kalorienverbrauch eigentlich gefunden hat.
Ja, voll. Voll. Das ist dann eh das. Und es ist eh, in den meisten Fällen geht es ja eh dann um das, dass man finden will, um eben nach oben oder nach unten hin anzupassen. Und wenn man jetzt merkt, okay, so eine Schwankung ist tendenziell eh eher nach oben hin, dann vielleicht da, dann ist man schon an einer guten Anhaltsstelle,
dann ist man dafür,
dass man dann sagt, man sollte dann vielleicht in die andere Richtung halt dann gehen. Also das passt dann eigentlich meistens ganz gut. Ist natürlich für uns jetzt so leicht zum Sagen, dass man sagt, ja, dann machst du das kurz, dann nochmal das kurz, weil wir haben es jetzt schon 100 Mal gemacht, so gefühlt bei unseren Kundinnen.
Ja, und bei sich selber ist es halt nochmal eine komplett andere Sache, als wie bei jemand anderen zu sagen, ja okay, passt, jetzt gehen wir auch von Räumen runter. Aber das ist auch der Grund, warum wir selber auch einen Coach haben, weil ich könnte bei mir das da nicht diese Entscheidungen treffen.
Voll.
Objektiv.
Ja, das war das, was so spannend war letztes Jahr, wie ich mich so das, also trainingstechnisch habe ich mich ja quasi nicht selber gecoacht, weil das könnte ich nicht, also mir mein eigenes Programming schreiben, ich würde, also nein, nicht, weil ich es nicht könnte, aber weil ich es halt nicht will, so. Und ernährungstechnisch habe ich mich ja fast 6 Monate selber gecoacht, also so von Jänner bis Mai ungefähr. Mhm. Aber das war halt auch nicht so wirklich, glaube ich, das widerspiegelnd, wie ich jetzt kommt auch drauf an natürlich, aber wie ich es vielleicht jetzt machen würde, wenn ich mich selber coachen würde, weil ich ja ganz bewusst mehr zugenommen habe, als es jetzt das Optimum wäre und so weiter. Mhm. Also das war ja irgendwo auch wieder nicht ganz so, also ich habe halt nie überlegt, was sind jetzt meine Erhaltungskalorien, sondern habe halt geschaut, dass ich mich in einer Range aufhalte, wo ich nicht jeden Tag verhungere, so gefühlt. Und da habe ich gefühlt
3000 Kalorien gebraucht.
Also ja,
das,
eben, drum.
Das sind ja ganz
andere Voraussetzungen.
Ganz eigene Voraussetzungen, voll. Ja, voll. Wie geht's dir eigentlich, Melli?
Mir geht's gut. Mir geht's echt gut. Also wir haben jetzt vor dem Podcast schon kurz ein bisschen gequatscht und ich bin komplett deload-reif. Also ich freue mich so sehr drauf, jetzt dann mal irgendwann vier Tage oder sowas aufzumachen und wenn ich keine Langhantel sehen muss. Also mir geht's grundsätzlich gut. Ich kann mich nicht beschweren. Training läuft auch gerade jetzt wieder besser. Also
sehr gut.
Das ist gerade eigentlich alles relativ stabil. Ich habe es jetzt einfach gemerkt irgendwie, so blöd es jetzt auch klingt, das ist so das, was natürlich alle im Hometraining anpisst irgendwie. Aber je rustikaler mein Training ist, umso mehr gefällt es mir. Also ich würde am liebsten alles mit Langhantel und Kurzhantel machen, weil ich halt früher immer so trainiert habe und an dem halt so diese Liebe zum Sport rausgefunden habe. Und je mehr Maschinen ich tendenziell in meinem Training immer drin hatte, also das war jetzt auch letztes Jahr zum Beispiel Post-Lockdown so, je mehr Maschinen ich drin gehabt habe, umso mehr hat mich mein Training angepisst. Und je rustikaler es ist, umso mehr mag ich es, weil ich einfach so, keine Ahnung, das finde ich einfach geil und ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde schon sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt schwach bin in vielen Übungen und da kann ich mich halt auch super stark fühlen, jetzt bei einer Dumbbell Shoulder Press oder sowas, ist halt schon geil irgendwie, das macht mir viel mehr Spaß, als es jede Schulterpressmaschine jemals könnte. Deshalb bin ich jetzt auch zum Beispiel, was jetzt so irgendwie wieder, keine Ahnung, unterschiedlichste Maschinen angeht, nicht so, dass ich sage, ich brauche das jetzt unbedingt wieder drin. Worauf ich mich freue, ist, wenn ich im Top-Gym, dann tatsächlich nicht im Dust-Gym, aber im Top-Gym, die Hammer Strength Isolateral Leg Press machen kann. Weil die ist nämlich geil. Also das ist eine einbeinige Beinpresse, wo du quasi nicht so, also wo du lieber so, also was halt so...
es ist ein Pendel, oder?
Ja, genau. Also mir ist jetzt das deutsche Wort nicht eingefallen. Aber wo du halt einbeinig drückst und vor allem auch nicht nach gerade vorne, so wie es bei unserer Gym 80 im Gym, also bei der No Bullshit im Gym ist, sondern so ein bisschen nach schräg außen. Und das fühlt sich so geil an.
Wow, okay.
Die ist so gut. Ich liebe diese Maschinen, auf die freue ich mich wirklich schon. Aber sonst, ich bin, also mein Training ist gerade komplett Barbell, Dumbbell und ich lieb's. Also ich finde es irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Aber gut, so viel jetzt mal dazu. Ich würde sagen, wir gehen damit einfach gleich mal zur nächsten Frage über. Nämlich, wir haben nämlich auch die Frage bekommen, wie starke Muskelkater zu erwarten ist nach den ersten Gym-Einheiten. Das würde mich interessieren, wie du das siehst.
Es kommt drauf an. Ich habe nämlich tatsächlich, als ich heute am PC gewesen auf Klo saß, habe ich drüber nachgedacht.
Okay.
Oh, bitte. Ja, Es kommt halt wirklich darauf an, wie hast du jetzt im Lockdown trainiert, ja? Mhm. Wenn jetzt die Bewegungsmuster, Bewegungsabläufe relativ ähnlich waren und du die Muskeln mit relativ ähnlichen Reizen setzen konntest, wirst du wahrscheinlich nicht so arg Muskelkater haben. Das ist wie wenn du im Prinzip einen neuen Trainingsplan hast und dann einfach beim Trainingsplan hier und da ein paar neue Maschinen oder neue Übungen drin hast, dann wirst du von denen ein bisschen Muskelkater haben, du wirst es spüren, ja, aber es ist jetzt nicht, dass du dich nicht mehr bewegen können wirst, ja. Wenn du zu Hause nicht so optimale Trainingsvoraussetzungen gehabt hast und sehr viel mit Bändern, eigenem Körpergewicht und sehr hohen Rep-Ranges trainieren musstest oder du hast gar nicht trainiert, dann ist mit relativ starken Muskelkater zu rechnen.
Ja, ja, voll, definitiv. Also sehe, also die meisten, glaube ich, die sich den Podcast anhören oder auch jetzt unsere KundInnen und so weiter, die haben zu Hause, glaube ich, relativ gut trainiert. Ja. Von daher, ich denke, würde ich mir jetzt mal behaupten, also zu behaupten, trauen, keine Ahnung, ob das jetzt Deutsch war, dass ihr jetzt nicht so einen argen Muskelkater haben werdet wahrscheinlich. Aber es kommt halt auch voll drauf an, weil wenn es halt jetzt, keine Ahnung, statt einer Kniebeuge jetzt einen Hack-Squat einbaust und dich dann im ersten Training komplett auf den Hack-Squat abschießt, dann wird es vielleicht auch nicht so optimal sein. Ich würde das halt einfach dann ein bisschen treaten wie so ein Intro-Week oder so vielleicht.
Ich wollte auch gerade sagen, dann ja, wie eine Infowoche. So,
ja, genau. Dann wird das jetzt nicht so die Tragik sein, glaube ich. Aber es ist ich weiß schon von ein paar Leuten, die jetzt über den Lockdown beispielsweise fast gar nicht oder gar nicht trainiert haben. Auf die Erfahrungen von denen bin ich halt wirklich gespannt, weil ich kann es mir halt auch nicht vorstellen, wie das jetzt ist, wenn man auf wirklich einem, wenn man weit fortgeschritten ist und jetzt nicht so als kompletter Newbie im Training einsteigt, aber halt den Wiedereinstieg wieder macht, wie sich das dann anfühlt, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang irgendwas, keine Ahnung, Quads nicht trainiert hat oder so. Es ist...
Also ich glaube schon, dass auf jeden Fall vorsichtig einsteigen und nicht jetzt in der ersten Woche dich halt komplett abschießen, weil du wirst auch nur durch sehr leichte Reize eine Muskelkarte bekommen, weil einfach das du setzt Signale, die dein Körper überhaupt nicht gewohnt ist. Du steuerst wieder Fasern an, die du wirklich sehr lange nicht mehr angesteuert hast und die werden im ersten Moment einfach mal komplett überfordert sein und die werden sich melden, ja. Also von daher wird das schon sein. Ich habe Deload gehabt, diesmal sogar 4 Tage statt 3 Tage. Mhm. Dann habe ich 2 Tage trainiert und dann war meine Hüfte im Arsch und ich habe wieder nicht trainieren können. Mhm. Und dann, als die Hüfte dann wieder besser war und ich wieder trainiert habe und ich wieder Beine trainiert habe, ich hatte echt ziemlich Muskelkater in den Beinen.
Ja, ja. Das glaube ich.
Der Körper meldet sich dann schon relativ schnell, aber er gewöhnt sich auch wieder sehr schnell dran. Also wenn du schon mal einen gewissen Trainingsstatus gehabt hast, wirst du irrsinnig schon wieder reinkommen. Und ja, die erste Woche wird ein bisschen archy, aber dann wird es eh wieder passen. Ja.
Well said, well said. Nothing to add here. Dann würde ich sagen, wir gehen zur nächsten Frage über. Was ist eigentlich eine gute, schauen wir mal, was am besten passen wird. Das finde ich eine gute Frage, die ist spannend. Wenn im Gym oder eben in dem Fitnessstudio,
die verschiedenen
mehrere Leg Extensions sind, wie findet man dann die bessere oder die richtige für sich? Da kannst du jetzt wahrscheinlich aus der Ausbildung so richtig
Fresh Knowledge raushauen.
Hau raus.
Also ich schätze mal, mit verschiedenen Leg Curl Maschinen wirst du meinen Lying Leg Curl und Seated Leg Curl. Ja, das hat wahrscheinlich auch so ziemlich jedes Studio. Und da stellt sich halt jetzt die Frage, welchen Bereich von den Hamstrings möchtest du halt mehr trainieren? Möchtest du eher beim Ursprung oder mehr beim Ansatz die Reize setzen? Und je nachdem wäre dann halt die Maschine auch zu wählen. Prinzipiell, wenn du die Möglichkeit hast, dass du zum Beispiel 2-mal die Woche Beine trainierst, würde ich da empfehlen, einmal Lying Leg Curl und einmal Seated Leg Curl zu machen. Ja. Ansonsten, wenn jetzt überhaupt generell auch mehrere Lying Leg Curl oder mehrere Leg Extensions da sind, erstens die, was sich für dich einfach wirklich anatomisch gut anfühlt, ja, weil die Geräte, die Maschinen werden ja prinzipiell für einen Durchschnittsmenschen hergestellt und das ist meistens ein weißer Mann mit Größe 1,70. Und da passt einfach nicht jeder gut hinein, ja. Und das kann auch, es hängt auch von deinen quasi Längenverhältnissen ab, ja. Wie lang ist dein Oberschenkel im Verhältnis zum Unterschenkel? Weiß nicht, wie lang ist dein Oberkörper etc. Ja, es ist, da können schon manche Leg-Curl-Maschinen, manche Leg-Extension-Maschinen sehr unangenehm sein und manche setzt du dich rein und es fühlt sich einfach sofort geil an. Ja. Leg-Extensions würde ich dann auch noch darauf achten, wo möchtest du den größten Widerstand haben? Ja, willst du eher beim verkürzten, also im verkürzten Zustand den höchsten Widerstand haben oder eher im Stretch quasi den höchsten Widerstand haben? Ja, es gibt halt irrsinnig geile Maschinen, die du doch entsprechend anpassen kannst tatsächlich und dann in der Maschine überlegen kannst, wo soll es eigentlich jetzt am heavysten sein. Also es ist halt zum Beispiel, wenn es bei der Leg Extension den Vastus Medialis mit treffen möchtest, das ist der quasi der Oberschenkelteil, der eher auf der Innenseite vom auf der inneren, körperinneren Seite vom Oberschenkel ist. Und den triffst du halt prima, wenn du das Knie halt wirklich komplett durchgestreckt hast. Ja, das heißt quasi da in der verkürzten Position volle Peak Contraction hast. Und wenn du die da schwer beladen möchtest, dann macht es halt Sinn, ein Gerät zu wählen, das bei der Streckung wirklich relativ schwer ist. Ja, genau, also da kann man sich wirklich extrem hineintüfteln und überlegen, was möchte ich erreichen, wo liegt mein Fokus drauf. Da kann man sich wirklich biomechanisch und anatomisch extrem viel herumspielen. Ultra interessant, ich stehe mir gerade extrem drauf. Wenn du sagst, oh mein Gott, ich bin gerade voll überfordert und ich habe keine Ahnung, wovon die da gerade redet, dann nimm die Maschine, wo du dich einfach reinsetzt und sich aus Anhieb gut anfühlt.
Voll, gut gesagt. Ich glaube, ein wichtiger Faktor da noch zu adden wäre auch so, ist natürlich jetzt eigentlich Common Sense, aber wäre vielleicht trotzdem noch wichtig, ist so das Thema Stabilität auch. Also wenn du jetzt eine Maschine hast, zum Beispiel ein Seated Leg Curl, wo du das Pad von oben quasi auf dem Oberschenkel drauf fixieren kannst, ist es halt was ganz was anderes, als wenn du das nicht hast, beziehungsweise haben halt super, super viele Maschinen das Pad irgendwie vorm Unterschenkel so richtig blöd montiert. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ja, die Techno-Gym Leg Curls sind das halt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist halt, das fühlt sich halt in den meisten Fällen, außer man passt halt perfekt in diese Maschine rein, dann ist es wahrscheinlich okay. Aber in den meisten Fällen fühlt sich das einfach komplett beschissen an. Und dann würde ich halt auch schauen, ob es nicht irgendwie eine Alternative gibt oder sowas. Und vielleicht auch noch so das Thema, wenn wir eh schon jetzt bei voll verkürzter Position beziehungsweise im Stretch und so weiter sind, da kann man auch dann ein bisschen davon abhängig machen, an welcher Stelle im Training du die Übung drin hast. Weil an Muskel kannst ja, je länger du ihn trainierst innerhalb eines Trainings und je mehr er halt einfach belastet ist, schwieriger in diese voll verkürzte Position bringen. Das heißt eben beim Quad halt einfach jetzt vollgestrecktes Knie so in dem Fall, um es jetzt einfach zu sagen. Und das ist halt im Laufe des Trainings immer schwerer. Das ist eh eigentlich logisch, wenn man überlegt, beim Lateral Raise kommst halt irgendwann nicht mehr ganz hoch. Das wäre jetzt so das einfachste Beispiel. Und da macht es halt zum Beispiel Sinn, wenn man sagt, man hat jetzt nur die eine Maschine, die nach oben hin wirklich schwer wird, dass man halt sagt, okay, da macht man halt eine Leg Extension ganz am Anfang vom Training, weil sonst kommst du halt wirklich nicht mehr rein. Und das ist halt dann irgendwie, ist halt dann nicht so ganz der Sinn von einer Leg Extension, weil muss man auch dazu sagen, gerade Leg Extension ist ja die einzige Übung, wo du den Quad in voll verkürzter Position trainieren kannst. Also bei einer Kniebeuge, bei einer Hex Squat, bei einer Leg Press hast du das nicht.
Wo du halt einfach auch den Rectus Femoris einfach extrem gut ausschalten kannst, weil du ja quasi sitzt, ja, weil das ist nämlich der Teil, der auch übers Hüftgelenk drüber geht und alle anderen, was die, gehen ja nur übers Kniegelenk, ja, das heißt, die triffst du halt wirklich urgeil nur mit der Leg Extension.
Voll. Ja. Voll. Und da macht es halt dann einfach Sinn, sich, also im Endeffekt hat man reinzusetzen und zu spüren, okay, wie fühlt sich die Maschine an? Und man kann ja auch einfach mal, wenn man jetzt sagt, man will sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, mal vergleichen, wie fühlt sich die Maschine an, wenn ich es am Anfang mache? Und wie fühlt sich's an, wenn ich es mitten im Training mache? Und wann finde ich es geiler?
Voll. So, absolut.
Blöd gesagt.
Das ist, wann kriege ich einen geileren Pump?
Ja, wobei Quad Pump ist schon schier.
Ich finde das so freudig. Alter, ich habe ja jetzt, weil ich ja mit der Hüfte jetzt noch nicht so viel, also ich beuge schon, aber halt nur einmal die Woche. Und das heißt, der eine Beintag ist zu Hause Leg Curl, Leg Extension, Leg Curl, Baden. Und ich mache halt 6 Sätze Leg Extension. Meine Beine, es ist so schier, Pump hoch 10 und das ist, ja. Ich gehe dann immer mit so gestreckten Beinen durch die Wohnung herum, ja, weil ich dann die Kniegelenk nicht mehr beugen kann.
Ja, es geht eh nicht anders. Ah, ich finde es so grauslich. Ich hasse, wäre jetzt übertrieben zu sagen, ich hasse Leg Extension, so ist es jetzt nicht, aber es ist, also ich finde Leg Extension irgendwie Arsch, wenn man sich dann steigert. Wenn es schwerer wird, dann ist es irgendwie so, I don't know. Es ist, fühlt sich, also ich finde es immer so unsmooth irgendwie, ich mag das irgendwie nicht so. Aber gut, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich würde halt am liebsten nur beugen, wenn ich könnte, aber. Vom Beugen alleine kriege ich keine Quads. Das wird schwierig. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen eigentlich zur nächsten Maschinenfrage über, weil die finde ich eigentlich ganz geil.
Okay.
Nämlich unnötige, / unnütze, / schlechte Maschinen im Studio. Was sind da so unsere Erfahrungen? Was macht man mit denen? Was sind unnötige Maschinen unserer Meinung
nach? Was macht man mit denen?
Ja. Also wie
was verwenden. Du? Nicht brauchen mit denen, nicht verwenden. Also es gibt leider echt extrem viele Maschinen, die echt unnötig sind. Und dann gibt es Maschinen, die eigentlich schon nötig sind, aber halt wirklich unnütz und dumm produziert worden sind. Ja. Ja.
Zum Beispiel der Leg Curl, von dem wir vorher gesprochen haben.
Ja, genau.
Also da kannst du dich halt meistens nicht, also du kannst es nicht machen. Es geht einfach nicht. Es tut so weh, sich in diesen Leg Curl reinzusitzen. Ja. Das ist furchtbar. Ja. Ja.
Also ich verstehe auch nicht, da ich meine, Technogym hat teilweise schon noch sehr gute Maschinen, ja. Aber großteils kann man die echt nicht gebrauchen. Mhm. Kann man die halt wirklich nicht gebrauchen, weil sie vom Widerstandsprofil einfach wirklich extrem grindig sind teilweise. Was bedeutet Widerstandsprofil? Man muss sich das so vorstellen. Unsere Muskeln, quasi wenn du jetzt den Arm hier zum Beispiel irgendwo hebst, verändert sich ja quasi auch der Lastarm auf das Gelenk und je kürzer oder länger der Lastarm ist, desto größer ist die Belastung auf den Muskel. Dazu kommt auch noch, dass der Muskel, je mehr kontrahiert, weniger kräftig ist, also weniger Kraft aufbauen kann. Okay, das heißt, im Prinzip möchten wir eigentlich den Widerstand, den Lastarm so wählen, dass der, wenn der Muskel mehr kontrahiert, der Lastarm theoretisch auch kürzer wird, damit dann das Widerstandsprofil sich quasi parallel mitbewegt. War jetzt eh irgendwie logisch, oder?
Ich glaube, es war echt kompliziert erklärt, muss ich jetzt ehrlich sagen.
Ja.
Also im Endeffekt geht es einfach nur das, wo ist eine Übung schwer und wo ist der Muskel am stärksten und das soll zusammenpassen.
Und das soll zusammenpassen. Und da ist es halt einfach wirklich so, dass bei den ganz vielen Technogym-Geräten das einfach nicht zusammenpasst. Ja. Und da, wo der Muskel am schwächsten ist, ist die Last teilweise am schwersten. Und das ist halt dann einfach, da kann man sich teilweise echt nur ans Hirn greifen und dann so, warum habt ihr so eine Maschine entwickelt? Ja,
ja voll.
Ja, wenn man die hat, versuchen eine Alternative zu finden. Wenn es keine Alternative gibt, vielleicht dann eher wirklich eine Alternative mit Kabeltum und Kurzhandel, also Freihandel wählen. Voll. Weil es ist Maschine, heißt nicht immer gleich, dass es besser ist als Freihandel.
Ja, voll. Ich glaube, was auch noch vielleicht ein gutes Thema ist, es gibt halt Maschinen, die fühlen sich, je mehr Gewicht du verwendest, dann umso beschissener an. Also ich habe die Erfahrung nämlich selber zum Beispiel gemacht beim Technogym, bei der Technogym Leg Extension, wie wir mal bei meiner Familie jetzt auf Urlaub waren. Und da war es zum Beispiel so, je mehr Gewicht du verwendet hast, umso beschissener hat es sich einfach angefühlt. Und da war es dann zum Beispiel ziemlich cool, mal zu sagen, okay, dann nimmt man halt generell ein bisschen weniger Gewicht und hält sich in der höheren Rep-Range auf oder arbeitet dann zum Beispiel mit Drop-Sätzen oder mit Rest-Pause-Sätzen oder irgendwas in die Richtung, wenn das absolute Gewicht dann man vielleicht nicht so hoch wählen kann, so wie man es halt vom Home-Training jetzt auch ein bisschen kennt. Weil, wie gesagt, manche Übungen fühlen sich halt einfach beschissen an, je mehr Gewicht man draufpackt. Also da kann man halt dann schauen, okay, wenn das bei so einer Maschine der Fall ist, kann man sich vielleicht irgendwie in höheren Rep-Ranges oder so aufhalten oder zum Beispiel, keine Ahnung, eine BFR-Leg-Extension draus machen oder so. Oder dass man es vielleicht einbeinig macht oder so, weil dann fühlt es sich halt auch oft schon ganz anders an. Und mit solchen Tweaks kann man dann ein bisschen herumarbeiten noch, dass es sich einfach besser anfühlt oder so die Position in der Maschine ein bisschen verändern. Also gutes Beispiel dafür wäre so dieser Chest-Supported Row, den es eigentlich von sehr, sehr vielen Maschinen gibt, so diesen Low-Row, wo man von unten
sieht. Genau.
Da kann man zum Beispiel das Widerstandsprofil ein bisschen verbessern, indem man sich ein bisschen hinter das Pad einfach hinstellt und sich quasi beim Ding abstützt und dann einarmig das macht, genau.
Ja.
Weil es sich dann einfach viel besser anfühlt. Und das wären so Tweaks, wo man rundherum arbeiten kann. Aber es gibt halt wirklich Maschinen, die sind einfach.
Ich muss auch sagen, da diese, wie heißt die Maschine? Soloa Back irgendwas Maschine von Technogym, wo du dich quasi, wo du quasi hineinsetzt und dann nach vorne gelehnt bist und dann quasi mit der, den du dich aufrichtest, musst du das Gewicht wegschieben. Also das ist eine Maschine, wo ich,
also dieses, ich kann mir jetzt mal ein Szenario vorstellen, wo das irgendwie Reha. Sinn machen wird und das, ja, das wäre halt in irgendeiner Art von Rehab-Bereich, wenn du halt sagst zum Beispiel, wenn jetzt das, also die Hüfte quasi komplett gestreckt ist und du dann halt noch so quasi.
Aber du sitzt drauf.
Ja, ich kenne sie, das ist in unserem Studio auch gestanden, aber zum Beispiel, wenn du Schmerzen hast, wenn du so eine Back-Extension quasi machst und bei gestreckter Hüfte, aber zum Beispiel bei gebeugter Hüfte nicht, wäre das zum Beispiel so ein Szenario, wo man es einsetzen kann, aber das ist halt in 0,0005% der Fällen irgendwie sinnvoll, also das wird man sehr wahrscheinlich, also das ist ja jetzt auch nur Vermutung, ich weiß jetzt auch, also ich bin ja jetzt auch Physiotherapeut, ich wäre jetzt nicht die Erste, die sagen würde, okay, unbedingt jetzt auf das zurückgreifen, wenn das, keine Ahnung, also das war jetzt nur Vermutung, aber es ist, also ja, beziehungsweise finde ich halt auch so diese, das Gegenstück davon zum Beispiel, also gibt es dieselbe Maschine quasi, wo man dann Crunches machen kann damit. Ist halt auch die Frage.
Oh, und da gibt's noch eine, da kannst du dich reinsetzen, da gibst du den Bügel über die Schultern drüber und dann rotierst du zur Seite.
Stimmt. Aber ich habe bis heute noch nicht verstanden, wo da irgendwie, weil man kann ja da Gewicht einstellen irgendwie bei so einer Übung. Ich verstehe es bis heute nicht, wo da die Last drauf kommt, weil ich habe das mal probiert und irgendwie habe ich nichts gespürt.
Du drückst quasi dagegen.
Ja, das schon, aber irgendwie wurscht, was ich eingestellt habe. Ich habe mich in beide Richtungen gedreht und es hat sich nichts verändert. Vielleicht war auch die Maschine kaputt, das kann auch sein. Das ist halt drei Jahre.
Also du musst es halt so einstellen, dass du quasi dort also nach rechts zum Beispiel schauen anfängst und dich dann nach links drehst.
Ja.
Dann hast du quasi immer in diese Richtung die Belastung.
Genau. Voll. Ich muss echt sagen, bei ein paar Dingen habe ich meine Meinung voll geändert, was die Unnützigkeit von Maschinen angeht, weil in meinen Gym-Bro-Zeiten damals, wo ich halt eigentlich nur gebeugt und gehoben und gebencht habe, war ich halt so der festen Überzeugung, dass man einen Adduktor und einen Abduktor und so, das sind, also ich habe die immer Schwangerschaftsmaschinen genannt und ich war der Meinung, die braucht man sowieso nicht. Und also Adduktor ist unheimlich wichtig. Also ich würde kein Programm mehr machen, wo nicht entweder eine Adduktormaschine oder wenn man keine hat, zumindest so ein Standing Adductor in irgendeiner Art und Weise am Kabel oder so zumindest irgendwie drin ist. Weil gerade im Bodybuilding, also ohne Adduktoren, schaut schon ein bisschen weak aus dann. Also das ist zum Beispiel was, wo ich meine Meinung voll geändert habe, wo ich immer gesagt habe, es ist so unnötig. Aber es ist halt nicht unnötig.
Voll. Ja, was ich sehr unnötig finde, ist, wenn die Maschinen im Ladies Gym rosa sind.
Ja.
Das finde ich, das ist halt wirklich unnötig.
Das stimmt. Unnötig. Ja. Es gibt von Eleiko pinke Langhanteln, aber die finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Die sind irgendwie, ich finde die irgendwie cool, aber ich mag pink halt irgendwie. Also nicht knallpink, aber so rosa mag ich irgendwie schon. Also irgendwie finde ich das schon cool. Aber gut, das ist jetzt was anderes
ich fände so in so, was ist so Armeegrün, Olivgrün, so Army-Style, das finde ich extrem cool.
Ich glaube, solche gibt es eh.
Das finde ich richtig nice.
Das gibt's, glaube ich.
Ja. Aber letztendlich ist es eine fucking Langhantel und sie ist einfach.
Ja, das stimmt.
Sie soll einfach entsprechend schwer sein und einen guten Grip haben.
Ja, voll. Und 50 mm Scheiben aufnehmen.
Ja, yes, genau.
Voll.
Nächste Frage. Die finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil auch jetzt eben quasi vom Wechsel vom alleine zu Hause Home-Gym trainieren jetzt zum Gym, im Training voll im Tunnelblick-Modus oder auch mal in Drahtschall?
Ich glaube, meine Antwort auf das kennt jeder mittlerweile.
Also, du bist voll im Tunnel, oder?
Ich bin voll Tunnelblick. Also ich muss reingehen ins Gym, also das Gym oder Home-Gym oder im alten Gym, also das ist immer so. Ich muss reingehen. Und muss einfach so das Gefühl haben, das klingt jetzt so hart, aber ich muss das Gefühl haben, als würde ich in den Krieg ziehen. Also ich habe das Gefühl, als würde ich da jetzt gerade ich muss das Gefühl haben, irgendwie für einen höheren Zweck irgendwas richtig Krasses zu vollbringen. Weil das sind für mich die besten Trainingseinheiten, wo ich halt das Gefühl habe, ich bin eine lebende Legende und erfülle da gerade meinen Zweck irgendwie. Es ist voll übertrieben, so von außen betrachtet, voll übertrieben. Ja. Aber das gibt mir so das Gefühl, einfach irgendwie so richtig episch und so richtig was Besonderes zu sein. Und dann fühle ich mich so gut, dass ich halt eine geile Einheit habe. Und da brauche ich diesen Tunnelblick einfach extrem
aber
dafür.
Aber du kannst nicht quasi switchen, oder? Weil ich habe voll den Tunnelblick. Also bei jedem Satz habe ich voll den Tunnelblick. Und eben auch, das ist, ich zieh in den Krieg und sowas, habe ich bei manchen Übungen habe ich auch sehr stark diese, da habe ich mittlerweile richtig geile Lieder, wo ich einfach wirklich so mir das richtig so visioniere, wie ich in so einem Xena-Outfit in den Krieg ziehe. Kennen die Zuhörer überhaupt noch Xena?
Ja, schon. Also ich kenne es.
War so eine coole Serie. Ich habe sie geliebt. Aber ich kann, sobald der Satz dann zu Ende ist, wenn der Satz richtig geil ist, dann habe ich jetzt im Home-Gym, bin ich immer ein bisschen herumstolziert. Bin extrem brav vorgekommen. Aber dann zwischen den Sätzen, ich kann easy abschalten, ich kann easy am Handy die ganze Zeit irgendwie hängen oder dann halt im Gym dann auch mit den Leuten ratschen und sowas. Mhm. Das sorgt mir halt extrem, weil ich dann auch die Pausen auch wirklich einhalte, weil sonst mache ich viel zu kurze Pausen und schieße, also es ist dann einfach nicht produktiv, das Training, weil wenn ich dann zu kurze Pausen mache, ich kann dann einfach nicht mehr gescheit die Reps rausholen, wie ich es rausholen könnte. Aber sobald ich in den Satz hineingehe, ich habe so einen Orgentunnelblick und ich blende alles andere aus.
Also, ich finde es so bewundernswert, dass man das kann, weil für mich ist das unmöglich. Also es ist leichter in jedem anderen Gym für mich als im Dust Gym, muss ich dazu sagen, weil im Dust Gym ist es halt nicht nur so, also da ist es ja, also für mich zumindest ist es so, es ist jetzt sicher für andere Leute nicht so, das ist nur meine persönliche Erfahrung. Wenn du halt da die Kopfhörer runtergibst, dann hörst du ja nicht nur den Menschen, der mit dir redet, sondern 17 Millionen Geräusche von überall. Dann hörst du irgendwo einen Weightlifter, der 200 Kilo runterhaut und dann hörst du den Markus irgendwas flexen und was weiß ich.
Du riechst und das Essen.
Ja, voll. Und das sind halt alles Dinge. Das ist dann meistens das, was für mich halt so overwhelming ist, weil es halt nicht nur das Gespräch ist, dass man halt kurz so ein bisschen führt, weil da, also bei manchen Leuten kann man eh easy sagen, du, ich mache jetzt einen Satz so und passt. Es ist ja bei uns jetzt auch kein Problem, wenn wir uns, Problem sein, sagen wir so, wenn wir uns im Gym treffen, das ist ja überhaupt kein Thema, dann, dass man dann sagen, okay, ich habe jetzt meinen Satz vor mir und fertig. Aber es ist für mich zum Beispiel dann eher diese Reizüberflutung von außen, was so das Problem ist. Mhm. Also generell, ich bin halt genereller Mensch, muss man dazu sagen, ich bin extrem empfindlich auf laute Geräusche, was halt lustig ist, wenn man meinen Musikgeschmack betrachtet. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und das ist halt zum Beispiel was, wo ich im Gym dann halt schnell überfordert bin. Und drum ist es für mich halt besser, dann zum Beispiel jetzt meine On-Ear-Kopfhörer, wo ich halt mich komplett zuschalle mit meiner Musik, oben zu behalten, da habe ich die besten Trainingssessions. Also das ist für mich, ich kann dieses Umswitchen gar nicht. Und drum ist für mich halt das Home-Gym da eigentlich ganz gut, weil ich da eben das einfach nicht brauche, weil den Chris lasse ich eh nicht rein, wenn ich trainiere, mit dem rede ich eh nicht. Also sicher darf er reinkommen, aber er bleibt halt dann nicht da. Ja. Und drum, also das ist für mich eigentlich dann leichter, mich zu konzentrieren, leichter, mich zu fokussieren, als es jetzt es ist aber jetzt auch Spezialfall halt das Gym, weil in jedem anderen Gym ist es nicht so laut, im Normalfall. Das muss man auch dazu sagen.
Das also Gym das ist halt wirklich was sehr eigenes.
Ja, voll.
Ja. Was mir halt zum Beispiel wieder extrem, also was ich halt extrem geil finde, ist, dass es einfach so viel abgeht dort und dass so viele Menschen dort sind und sowas. Das ist für mich so ein pushendes Environment. Hm. Keine Ahnung. Also ja,
voll. Ja, es ist, da ist jeder ein bisschen anders, gell?
Ja, voll. Absolut.
Ich finde es eigentlich generell voll witzig, wie, wenn man jetzt uns zwei betrachtet, wie gegensätzlich wir da halt sind, was das betrifft, weil das ist irgendwie für mich zum Beispiel auch gar keine Motivation, dass so extrem viele, also viele gute Leute da sind irgendwie. Ich finde es da mega geil und ich bewundere die Leute mega gerne so und schaue sie gerne an. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir das persönlich den Push gibt, jetzt zum Beispiel mein Training härter zu machen oder so. Also das ist super witzig irgendwie. Aber gut, ich finde es halt geil, weil es muss ja jeder sowieso für sich so rausfinden, welche Environment braucht er, welche Menschen braucht er, was für Gefühl braucht er oder sie im Training, also diese ganzen Dinge. Da kommt man halt mit der Zeit so ein bisschen drauf. Aber wenn man es für sich mal so rausgefunden hat, was man braucht, dann ist es halt so, dann ist es halt
dann ist geil,
easy, da reinzufinden auch, weil du weißt welchen State brauche ich, welche Musik brauche ich dafür und dann hast du deine Trigger, wie du das halt einfach machen kannst. So, das ist halt schon cool.
Und ich finde, es ist auch sehr stark von Übungen abhängig. Also es ist bei mir, ich gehe in einen ADL-Satz komplett anders hinein, als wir in einen Satz Kniebeugen. Und ich gehe in einen Satz Lateral Raises komplett anders hinein als wie beim Chest Pulldown. Ja, mhm. Also das ist, also wenn ich beim Chest Pulldown mit dem Mindset hineingehe, ich ziehe in den Krieg, dann wird das für mich kein guter Satz, weil ich mich so extrem auf die Ausführung und an die Ansteuerung konzentrieren muss. Ich kann dann nicht reingehen und ballern und mich abschießen. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Nein, sicher wird es funktionieren, aber dann mache ich halt 8 Reps von 15, die einfach nicht dort landen, wo sie landen sollen.
Ja, voll. Da haben wir, glaube ich, irgendeine Frage haben wir da bekommen, die dazu passt. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, welche das war. Egal. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Irgendeine Frage habe ich gedacht, dass wir haben, die dazu ganz gut passt. Aber vielleicht, also ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Themensprung, aber es passt irgendwo trotzdem so dazu, nämlich auch so mit dem Thema Ballern und so weiter, nämlich so das Thema Intensität. Wir haben nämlich die Frage bekommen, so die Tipps vom Einschätzen von RPEs oder von Reps in Reserve eben im Gegenzug dazu. Welche Tipps gibst du da oder welche Tipps haben dir selber geholfen oder welche Tipps gibst du da weiter?
Immer auf jeden Fall Qualität vor Quantität. Also es ist, bringt mir nichts, wenn ich da gefühlt zum Muskelversagen gehe oder halt noch, weiß ich nicht, noch 3, 4 Reps raushole und das landet halt dann nicht nur dort, wo es landen soll. Also das bringt halt irgendwie nichts. Ja. Ich würde das auch sehr unterschiedlich ansehen zwischen Grundübungen und ISOs auf jeden Fall, weil ich meine, Leg Extension RPE 10 ist relativ leicht zu erkennen. Ja.
Gerade bei der Leg Extension muss ich widersprechen, weil da fühlt sich jede Rep ab 10 Wiederholungen wieder RPE 10 an, finde ich. Das ist die einzige Übung,
aber wo ich irgendwann, will. Aber irgendwann drückst du an und das bewegt sich nicht mehr.
Ja, das schon. Aber vom genau. Feeling her, weil also RPE ist ja auch, wie sich's anfühlt und wie sich's anfühlt. Also nicht nur eine RPE 10 jetzt einzuschätzen, sondern auch davor, ja, zum Beispiel.
Ja.
Und da ist es halt zum Beispiel tricky, eine RPE 8 oder sowas jetzt einzuschätzen. Hätte man jetzt vielleicht auch nuancierter die Frage generell stellen können. Dann hätte ich da nicht widersprechen müssen jetzt wahrscheinlich. Aber es ist, also da fühlt, also ich finde, ich könnte bei einer Leg Extension keine RPE 8 einschätzen. Da gibt's RPE 10 oder zu wenig.
Genau.
Also, das ist halt, finde ich super, super schwierig. Vielleicht noch eine RPE 9, weil wenn die letzte schon so hoch gegrindet war, aber noch fertig und danach vielleicht noch eine gegangen wäre, dann wäre es halt eine 9 bis 9,5 vielleicht.
Genau.
Ja. Aber dann, also alles drunter, finde ich bei einer Leg Extension extrem schwierig.
Extrem, extrem. Und ich würde auch wirklich mit RPEs echt fast nur bei Grundübungen arbeiten, weil bei ISOs ist es ganz, bei ISOs finde ich halt eher mehr so Reps in Reserve ein bisschen einfacher zu handeln. Weil es ist dann einfach, entweder ich schaffe die Wiederholung oder ich schaffe sie halt nicht mehr. Ja. Und dann kriegt man auch eher das Gefühl hinein, okay, die mit der Form, dass ich halt die Form auch halte, könnte ich halt jetzt noch eine Wiederholung machen, aber dann quasi auch nicht mehr. Und ich finde auch bei ISOs komplett eigentlich in Ordnung, weil man versucht, relativ nah immer an Reps in Reserve 0 zu gehen. Bei Grundübungen quasi RPE ist echt viel Erfahrungssache. Das ist halt wirklich Erfahrungssache und das ist dann tatsächlich, entwickelt man da ein Gefühl dafür, ob das jetzt quasi RPE 8, 9 oder 10 war.
Ja. Wenn man, damit wir bei den konkreten Tipps noch ein bisschen anschließen jetzt auch, da ist es zum Beispiel super, super wichtig und das sagt jeder in unseren Kreisen so ein bisschen, aber da ist es halt auch super wichtig, wirklich die Erfahrung zu machen, eine RPE 10 zu fühlen und regelmäßig auch einzubauen. Weil wenn ich halt nicht weiß, wie sich eine RPE 10 anfühlt oder eben ein Zero Reps in Reserve, wenn man es jetzt auf diese Art und Weise betrachten will, dann weiß ich auch nicht, wie sich eine RPE 8 oder 9 oder 7 anfühlt oder ein 2, 3 Reps in Reserve. Das ist halt unmöglich dann einzuschätzen. Und man verlernt es auch einzuschätzen, wenn man es nicht regelmäßig macht. Also das ist, wenn du jetzt 3 Monate lang nie in irgendeiner Übung eine RPE 10 hattest, wirst du mit Sicherheit, wenn du sagst, du trainierst RPE 8, das nicht richtig einschätzen. Also das traue ich
mir
nicht.
Ich bin mir jetzt voll sicher bei meinen Squats, wenn ich jetzt RPE 8 einschätzen würde, wäre es keine RPE 8. Weil ich einfach wirklich seit dem Lockdown keine 9 und keine 10 mehr gemacht habe, weil ich mir einfach wirklich angekackt habe, dass ich einmal da bei mir im Wohnzimmer unter der Stange zugrunde gehe.
Boah, mir hat gestern hat mir eine Kundin ein Trainingsvideo von sich zu Hause geschickt, die hat gebeugt ohne Safety Pins, aber das ist, also schaut doch an die Steffi an der Stelle, die ist unendlich stark, also die hat halt, ich glaube 120 oder so oder 122, irgendwas um die 120 herum. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, auf 6 oder 7 Wiederholungen gebeugt und wollte noch eine machen und hat die letzte nicht mehr geschafft und hat es dann halt wirklich nach hinten abgeworfen. Also sie hatte die Matten drunter, aber es war, also ich würde mir das im Home Gym wirklich, also fette Props, ich würde es mir nicht trauen. Ich würde halt einfach mal sitzen bleiben und mal denken, scheiße, was mache ich jetzt? Also das ist wirklich...
Ja, also ich hätte bei mir im Setup zu Hause, ich könnte nur die Stange in die Wand reinwerfen. Weil ich kann es nicht mal nach hinten runter, ich kann es nicht nach unten runterwerfen.
Ja.
Also ich kann es wirklich nur in die Wand rein und dann ist meine Wand im Arsch für seine Rigipsplatte.
Ja, okay, die hält das. Ja, dann hast du einen Wanddurchbruch zum Schlafen.
Ja, wirklich. Ja, voll.
Super.
Ein Freund hat er eher gemeint, so ein Haus ist einfach gegen die Wand. Und ich sage, okay, und du kommst, dann reparierst meine Wand dann.
Ja. Na, also das ist das, also ich würde mir das auch nicht trauen. Also wenn ihr auch in meinem Home Gym so jetzt, wir kriegen jetzt eh noch dickere Matten und alles, das theoretisch vielleicht möglich wäre, ich würde es mir nicht trauen. Also ohne Safety Pins, aber ich habe halt auch Safety Pins, muss man auch dazu sagen. Ich kann mir Safety Pins beugen.
Und was man halt jetzt auch, wenn ich bei diesem Thema unbedingt sagen muss, ist, so gut es geht, Muskulatur aufzubauen, musst du nicht immer Reps from Reserve 0 trainieren. Du musst möglichst nah zum Muskelversagen gehen. Du kannst auch sehr gut Muskulatur aufbauen, wenn du so Reps from Reserve 2 oder sowas bist und dich aufhältst. Die Sache ist nur die, dass die meisten Leute Reps from Reserve 2 nicht wirklich Reps from Reserve 2 ist. Ja? Ja. Das heißt, je nachdem, wie lang du halt jetzt schon trainierst und wie quasi deine Trainingserfahrung ist, sollte vielleicht am Anfang mal eine Zeit lang wirklich dein Ziel sein, immer ans Muskelversagen zu gehen. Oder halt, ich rede jetzt wirklich von ISOs. und da möglichst nah, bis du halt wirklich nicht mehr kannst, damit du mal eine Zeit lang spürst, was Muskelversagen tatsächlich bedeutet. Und dann musst du aber nicht dauerhaft immer bis ans Ende gehen, weil du wirst auch ausreichend Reize für Hypertrophie setzen, wenn du bei Reps Reserve 1 oder 2 trainierst.
Ja, voll. Das ist auch das, wo man so ein bisschen in Erwägung ziehen kann, wie ermüdend halt die Übungen zum Beispiel auch sind. Also wenn man jetzt da, es ist halt was anderes auch nochmal, ob man jetzt zum Beispiel von einem Lateral Raise oder von einer Beinpresse sprechen. Also das sind ja nochmal ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Und das ist halt auch, wenn du jetzt zum Beispiel noch nicht so fortgeschritten bist und du bleibst bei einer Beinpresse unten sitzen, weil du halt wirklich eine RP10 trainierst, das ist halt sicher nicht so ermüdend, wie wenn du jetzt super fortgeschritten bist und da, keine Ahnung, 300 Kilo oben hast oder so. Das ist halt eine ganz andere Belastung für deinen Körper irgendwo auch. Deshalb, du verträgst es ja auch viel besser, wenn du noch nicht so weit vorgeschritten bist. Und das ist ja natürlich auch was man sich da unter Anführungszeichen zunutze machen kann, weil du wirst jetzt nicht unbedingt einen negativen Effekt davon haben, wenn du jetzt aber weiter fortgeschritten bist und ständig wirklich... ja, keine einzige Wiederholung im Tank lässt, bei keiner einzigen Übung, deine ganze Trainingskarriere lang, du wirst halt irgendwann, also es ist, du regenerierst halt viel schlechter, als wenn du jetzt einzelne Wiederholungen im Tank lässt. Aber du sagst schon voll gut, man muss halt wissen, was es heißt und man muss halt wissen, ja, wie weit man trotzdem gehen muss, weil eine echte RP8 ist auch nicht leicht. Nein. Absolut nicht. Und eine RP9 auch nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass das ein leichtes Training wäre. Aber das ist zum Beispiel auch so das, warum für mich jetzt vor 2 Jahren so diese Volumenprogression in Kombination mit ich habe halt auch mit RPs gearbeitet zwischen 6 und 9 ungefähr. Und das war halt auch der Grund, warum es für mich nicht funktioniert hat, weil ich es nicht einschätzen konnte. Also ich habe es halt, dadurch, dass ich so selten zum Muskelversagen wirklich trainiert habe, habe ich nicht einschätzen können, was eine RPE 10 jetzt wirklich bedeuten würde. Und deshalb habe ich sicher Progress auch liegen lassen. Und das ist ja auch in Ordnung, dass es so ist, weil ich habe draus gelernt. Aber es ist das Hauptproblem an RPs ist das Einschätzen selbst und nicht das, wie du schon sagst, dass man jetzt mit 2 Reps in Reserve keine Muskeln aufbauen könnte oder so. Also das stimmt ja nicht.
Voll. Ich finde, da passt eigentlich auch ganz gut die Frage dazu, wie lange Pausen zwischen Sets? Weil wir auch schon so bei der Intensität sind. Genau. Wie machst du das? Oder wie gibst du da deinen Kunden das Feedback weiter, wenn sie fragen, wie lange soll ich die Pause machen?
So lange wie nötig.
Okay, ich habe gehofft, dass deine Antwort ein bisschen anders sein wird als meine.
Nein, also es lässt sich halt wirklich so am besten formulieren. Es ist halt so lange, wie du brauchst, um dich wieder fresh für den nächsten Satz zu fühlen. Aber nicht so lange, dass du halt am Ende 4 Stunden im Gym stehst oder zu Hause trainierst oder was auch immer. Also nicht so, dass du halt dann ewig trainierst und dass du eine 1/4 Stunde Pause zwischen allen Sätzen machst. Aber also wenn ich jetzt zum Beispiel ein RDL habe oder irgendeine andere schwere Übung, zwischen Top und Back-Off-Set habe ich zwischen 7 und 10 Minuten Pause. Weil ich es dann einfach brauche, um mich auch nicht nur körperlich wieder ready zu fühlen für den Satz, sondern auch mental. Aber das geht halt auch leichter, wenn man zum Beispiel nur 2 Sätze hat, als wenn man jetzt 4 Sätze hätte oder 5 Sätze von etwas hat. Dann wird es halt mit 10 Minuten dazwischen ein bisschen zach, weil dann brauchst du halt 1 Stunde für jede Übung. Also das ist halt, muss man dann
immer was abwägen. Wenn man 6 Sätze einarmiges Rudern hat.
Zum Beispiel, aber beim Rudern wirst du halt auch keine 10 Minuten brauchen, um dich wieder ready zu fühlen danach. Also es kommt dann voll auf die Übung an, weil beim Lateral Raise mache ich halt 1 Minute oder so dazwischen und baller halt dann weiter. Und bei einem RDL oder einer Beuge oder sowas brauche ich halt dementsprechend länger, weil das halt, also da bist du halt fertig, wenn du den Satz mit der Intensität machst, die du machen sollst. Also RP 7, 8 aufwärts, sagen wir mal so, weil 7 kann ja auch legitim sein, dann wirst du die Pause auch brauchen. Also von dem her, ich habe noch nie eine Pausenzeit von mir mitgestoppt, falls das die Frage, also die Antwort war, die sich die Leute vielleicht erhofft haben, dass man jetzt irgendwie eine Zahl
oder sagt so, okay, Biceps Curl machst du 1 Minute 30 Pause, bei Kniebeugen machst du genau 5 Minuten und 45 Sekunden Pause.
Also ich finde, wenn man sich wirklich dabei ertappt, zum Beispiel in einem Gym wie das Gym oder überall anderswo, es gibt ja auch andere Gyms, wo es eine Community gibt, muss man ja so dazu sagen, dann kann es, finde ich, wenn man sich dabei ertappt, dass die Trainings immer länger und länger und länger werden, dann kann man schon, finde ich mal, also kann es schon Sinn machen, die Pausenzeiten mitzustoppen, um halt nicht wirklich, wie vorher gesagt, 1/4 Stunde zwischen den Sätzen zu haben. Aber das wird halt in den wenigsten Fällen wahrscheinlich der Fall sein. Also ich glaube, dass tendenziell Leute eher Potenzial liegen lassen, weil sie zu kurze Pausen machen, so wie du es vorher auch schon erwähnt hast. Also das ist, glaube ich, auch eher noch das Problem, als dass die Leute zu lange Pausen machen würden.
Ich finde auch, ja.
Toll. Also ich ertappe mich ja auch selber dabei, dass ich jetzt trotzdem im Home-Gym ein bisschen kürzere Pausen mache, als ich es normalerweise machen würde wahrscheinlich, von dem her.
Ja, voll. Du hast ja dazwischen irgendwie nichts zu tun.
Ja, voll. Außer ein bisschen um die Hanteln herum tanzen.
Ja, genau.
Aber das ist
genau.
So gut.
Oder halt quasi Videotechnik-Check von dir selber kurz machen und dann...
Voll, voll. Eine Frage, die wir unbedingt beantworten müssen, weil die haben wir in einem von unseren ersten Q&As, glaube ich, mal betrachtet, beziehungsweise haben wir irgendwann einmal drüber gesprochen oder in irgendeiner Episode drüber gesprochen, ob wir uns nämlich vor dem Training aufwärmen. Da hat man nämlich vor einem Jahr, 1,5 Jahren, eine lustige Diskussion drüber, weil ich dafür Shit bekommen habe, dass ich mich für den RDL damals nicht aufgewärmt habe, kannst du dich noch erinnern? Also das ist, times have changed. Times have changed.
Ja, times have changed, vor allem times have changed im Lockdown.
Ja. Wie ist es bei dir mit Warm-up zurzeit so?
Zurzeit fange ich, weil ich es sonst nicht mache, fange ich tatsächlich an, meine Hüfte zu rollen. Mhm. Und dann Mobilisationen. Die mache ich eigentlich, die mache ich großteils noch immer gleich, so wie vorher. Ein paar Aktivierungsübungen, speziell eben für die Rotatorenmanschette, Schultergelenk, Hüfte, Hüftgelenk auch, dass da halt quasi die gelenksnahe Muskulatur ein bisschen einen Reiz bekommen, damit ich einfach stabiler werde auch. Und dann fange ich mit der ersten Übung an. Ich muss auch gestehen, dass ich jetzt im Home Gym sehr faul geworden bin, was Aufwärmsätze angeht. Also es ist halt zum Beispiel jetzt die Leg Curl mit den Kurzhanteln. Da gehe ich gleich im Arbeitssatz rein. Mhm. Da mache ich keinen Satz mit einem kürzeren Gewicht, also mit einem leichteren Gewicht, weil ich zu faul bin, diese scheiß Scheiben hin und her zu rollen. Aufzuschrauben, raufzustecken, wieder reinschrauben. Grundübungen mache ich noch immer meine braven Aufwärmsätze. Bei der Leg Curl, Leg Extension Aufsatz auch. Aber manche Übungen mache ich einfach keine Aufwärmsätze. Mhm. Mache ich nicht mehr. Aber werde ich dann im Gym wieder machen. Aber wobei, es ist auch, also ich habe ich habe ja immer im Gym immer so 5 Minuten Fahrradfahren gemacht. Mhm. Das habe ich jetzt ersetzt durch dämlich in der Wohnung herumtanzen. Also, keine Ahnung, wie ich das dann mache, wenn ich im Gym trainiere. Ob es dann wieder das Fahrrad wird oder ob ich da überhaupt komplett drauf pfeife und direkt eben im Rollen und Mobilisieren anfange, das werde ich dann schauen. Was sich halt gut anfühlt.
Macht Sinn.
Wie machst du es? Weil du hast ja dann nach dieser Folge, weiß ich, hast du dann angefangen, dich eher mehr aufzuwärmen, oder?
Ja, voll. Also was Warm-up-Sätze trifft, bin ich mittlerweile extrem brav geworden. Also wirklich extrem brav, egal bei welcher Übung. Ich wärme jede Übung vorher mit mindestens einem Warm-up-Set auf und je nachdem, wie schwerer das Gewicht ist, halt umso mehr Warm-up-Sets. Also jetzt bei einem RDL oder sowas mache ich halt sicher 5 Aufwärmsätze oder sowas. Ja, ja. Irgendwie ja. Mindestens 5, 6, irgend sowas. Was halt auch leichter geht, wenn man weniger Sätze hat, weil ich habe halt wirklich überall nur 2 Sätze. Und also ein Top- und ein Backoff-Set halt. Also geringere Rep-Range und höhere Rep-Range, weil die Frage auch kam, was Top- und Backoff-Sätze sind. Und da geht's halt dann auch leichter, weil irgendwie, ich habe es halt vorher gemerkt, wenn ich 6 Sätze RDL in dem Training habe, dann habe ich keinen Bock, vorher noch 6 Aufwärmsätze zu machen. Also das ist halt das, was irgendwie so zäh war damals. Aber na, da bin ich mittlerweile echt brav geworden, weil ich das Gefühl habe, es stimmt mich auch mental viel mehr noch auf die Übung ein. Also es ist, ich gehöre zu den Typ Mensch? Ich bin so ein Typ Mensch, der den letzten Aufwärmsatz ganz, ganz, ganz knapp vorm Topset dann braucht. Einfach um halt noch nur eine einzige Rap damit zu machen, nur um das schwere Gewicht mal zu spüren und um mich mental darauf einzustellen. Ich weiß auch, dass andere Leute das nicht machen. Also die brauchen diesen großen Gewichtssprung zum Topset dann hin, damit sie nicht wissen, wie schwer das Topset dann quasi wird. Bei mir ist es halt genau anders. Ich brauche das, um mich mental darauf einzustimmen.
Und ich auch.
Es ist irgendwie, weiß nicht, das ist, keine Ahnung, also irgendwie macht das schon was mit einem, wenn man halt schon in das Warm-Up-Set, in das letzte reingeht und nur eine Rap macht und dann weiß so, das nächste ist jetzt eh quasi dasselbe Gewicht so und das bewegt voll. Man dann. Also das ist schon geil. Wobei ich immer das Gefühl habe, das letzte Warm-Up-Set fühlt sich immer schwerer an als das Top-Set, weil man kopflich einfach nicht so drin ist. Also ins Top-Set, wenn du am RDL machst, da gehst halt rein mit, du zerstörst jetzt komplett, es wird irre. Und in den letzten Warm-Up-Set gehst du halt rein, weil es halt ein Warm-Up ist. So. Und das, also wenn ich mich fürs letzte Warm-Up-Set schon aufhype, dann, ja, ist halt was anderes. Aber irgendwann geht der Hype halt sonst zu Ende. Das ist jetzt nicht so optimal. Aber um wieder zur Frage zurückzukommen, ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass ich mich mittlerweile sehr brav aufwärme. Also finally, I am doing it.
Und sehr brav. Sehr gut.
Voll. Also, aber man muss dazu sagen, ich wärme mich wirklich nur spezifisch auf. Also ich mache jetzt im Home-Gym, ich kann nicht mehr sprechen, im Home-Training mache ich ein paar Minuten am Laufband einfach zum Warmwerden, so zum Gehen und ein bisschen Musik hören und so und tanze dann auch noch so ein bisschen herum und gehe dann halt auch eigentlich in die erste Übung gleich direkt rein. Also ich mache mittlerweile gar kein Mobility oder irgendwie jetzt, ich mache halt nicht mehr, also beim Push-Training, ich mache nicht mal mehr Armkreisen davor, weil ich mich besser aufgewärmt fühle, wenn ich einfach wirklich ganz spezifisch in die Übung reingehe. Und solange ich jetzt keine Probleme habe, ich habe ja keine Probleme, deshalb ist ja jetzt auch, also keine Schmerzen oder sonst irgendwas, und deshalb ist jetzt das auch nicht so unbedingt nötig, dass ich spezifische Übungen mache, die das jetzt irgendwie die Hüftstabilität oder sowas, also Schulterstabilität in dem Fall jetzt irgendwie wie beeinflussen würden. Das Einzige, was ich mache, bevor ich ein Kniebeugemuster mache, ist auch eine Stabilisationsübung für die Hüfte, weil ich ja auch mit Hüftproblemen jetzt schon lang kämpfe. Das ist das Einzige. Aber sonst so Mobility-wise oder so mache ich zum Beispiel selber gar nichts mehr. Also das finde ich für mich persönlich jetzt mittlerweile sogar besser, als ich zum Beispiel noch Armkreisen und mit dem Resistance-Band irgendwelche Übungen davor gemacht habe. Das finde ich ganz geil. Aber ich finde, es macht vor allem in dem Fall Sinn, wenn man zum Beispiel sich schwer tut mit Schulterblattstabilität und solchen Dingen. Oder wenn man sich jetzt schwer tut, zum Beispiel die Schulterblätter nach hinten zu ziehen oder solche Dinge einfach so in die Retraktion zu bringen. Dann finde ich zum Beispiel super sinnvoll, auch spezifisch Übungen im Warm-Up da einzubauen dafür. Also das mache ich mit KundInnen sehr, sehr oft zum Beispiel. Das finde ich schon sehr cool.
Ja, also deswegen mache ich auch immer, also ganz egal, was ich trainiere, auch wenn ich Beine trainiere, ich mache immer sehr viel Schulterblatt und Rotatormaschette, weil ich einfach meine Ansteuerung auf die Schulterblätter, also links, es ist eh rechts schon extrem geil und links auch schon fast so gut wie rechts, aber ich einfach noch immer links noch merke, vor allem wenn ich eine Verspannung auch noch habe, dann tue ich mit der Ansteuerung halt wirklich schwer und Deswegen habe ich da wirklich jedes Training immer diese Übungen dabei, damit ich mir einfach dann im Training selber leichter tue, da diese Muskulatur anzusteuern.
Voll, das macht ja auch voll Sinn. Also das ist nur sinnvoll. Das ist auch was mir die Martina damals gesagt hat, wie ich bei ihr Anfang 2020, boah, das ist lang aus, eine Technikstunde für die Bench beispielsweise gemacht habe. Also da hat es mir auch einige so Drills gegeben, wo es wirklich nur um Schulterblatt, Ansteuerung, Mobilisation, Stabilisierung so geht. Und das war halt schon sehr, sehr cool. Also das ist jetzt was ich eben, wie gesagt, bei vielen KundInnen auch mittlerweile einbaue. Nur was ich selber mache, weil ich mir halt eh leicht tue eigentlich damit. Also da habe ich halt ein bisschen Glück, was das betrifft.
Ja, dein Latt ist ja sowieso eine Frechheit.
Dankeschön. Ich hätte gern ein bisschen eine schmalere Taille, damit man ihn auch besser sehen wird. Das ist das, was immer so ein bisschen, weil ein breiter Latt bringt da halt nichts, wenn deine Taille auch so ist gefühlt. Also natürlich jetzt übertrieben, aber you know what I mean. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir sind jetzt fast eine Stunde in. Wollen wir noch eine Frage machen? Oder
yes.
Vielleicht irgendeine, die schnell geht, oder?
Wie viel Kreatin im Aufbau-Diät?
Was für Machete?
Ja, natürlich.
Natürlich, natürlich. Natürlich. Wie viel nimmst du jetzt in der Diät?
Ich nehme seit Ewigkeiten 6 Gramm. Mhm. Also keine Ahnung, ob 6 Gramm sind. Ehrlich gesagt, ich habe irgendwie so einen Scoop und den tue ich halt einfach immer ins Wasser. Ich habe den vor Ewigkeiten, als ich diesen Scoop quasi angefangen habe zu verwenden, habe ich einmal abgewogen, wie viel das in etwa ist und seitdem nehme ich das. Es sind wahrscheinlich mal 4, mal 5, mal 6, vielleicht sind es mal 7 Gramm. Ja.
Ja, kommt gut hin. Ich nehme jetzt auch, also ich nehme immer so zwischen 5 und 10, aber man muss halt dazu sagen, es ist tendenziell eher bei 10, aber ich habe es halt nur im Intra, das heißt, ich habe es halt nur 4-mal pro Woche. Okay. Darum nehme ich halt meistens so 2 Scoops und das sind halt immer um so, keine Ahnung, wahrscheinlich, also ich habe es auch nur einmal abgewogen von dem her. Kein Plan, irgend sowas wird schon sein.
Ja.
Voll. Eine Frage, die vielleicht noch cool wäre, was unserer Meinung nach, also das ist eigentlich, da geht es eigentlich anscheinend nur um unsere Meinung und nicht um das, was research-wise ist, aber welche Muskelgruppen vertragen hohes Volumen? Was würdest du da sagen? Also hohes war übrigens in der Frage unter Anführungszeichen gesetzt, muss man auch dazu sagen. Also was wäre da so deine quick answer drauf, damit wir jetzt nicht eine Viertelstunde drüber diskutieren, weil ich glaube, das kann man länger ausführen auch.
Schultern. Mhm. Schultern vertragen vollgas viel Volumen. Ich finde auch Lat. Also Lat kann auch teilweise echt viel Volumen vertragen. Kommt aber darauf an, welche Übungen. Also muss man halt aufpassen, inwiefern dann der untere Rücken da mitspielt oder nicht. Und eigentlich, ja, Brust weiß ich eher nicht so. Wobei, eigentlich würde ich fast sagen, jede Muskelgruppe kann hohes Volumen vertragen. Hängt echt von der Übung ab, ja. Also, welche Übung machst du hohes Volumen? Wie ist die Belastung für den unteren Rücken? Ich würde das fast eher immer als limitierend nehmen, als jetzt quasi das Volumen für die Muskelgruppe.
Ja, voll, voll. Ja, beziehungsweise generell halt nicht nur das einzelne Volumen pro Muskelgruppe betrachtet, sondern halt auch im Kontext von dem, was du generell machst. Weil wenn du halt jetzt sagst zum Beispiel, du machst Schultern extrem viel, du machst Arme extrem viel, du machst und das viel, die vertragen zwar vielleicht für sich sehr viel, aber wenn du halt dann alles machst, dann wird es halt wieder zu viel. Also das ist halt, genau, man muss es ja immer als gesamtes, voll, du musst es ja als gesamtes System betrachten. Aber ich finde, also dass Schultern jetzt als erstes gesagt hast, das würde ich jetzt zu 100% unterstreichen, solange man jetzt nicht irgendwie Schulterverletzungen oder sowas hat, wo man auf das vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Finde ich es auch. Also Schultern kann, also gerade alles, was Seithebe-Varianten sind, kannst du halt machen ohne Ende, so gefühlt.
Ich finde halt wirklich Seithebe-Varianten viel, viel angenehmer mit hohen Rep-Ranges als mit hohem Gewicht, weil sobald du hohes Gewicht bewegst, ist es sehr schwer, die Schulter zu isolieren. Mhm. Und dass da nicht irgendwie die Traps oder ein Hip-Hinge draus wird oder sonst irgendwas. Also
dann wären es auf einmal Traps, Side Races irgendwie, ja, genau. Oder irgend sowas Komisches.
Das ist eine Ganzkörperübung. Aber auch hintere Schulter. Also da kann es echt manchmal viel mehr Sinn machen. Geh mit dem Ego runter, verwend die 5 Kilo Kurzhantel und mach halt dann deine 40 Ring.
Voll, Voll. Ich finde es auch bei, also gerade, weil du es jetzt eh schon sagst mit höheren Rep-Ranges, ich finde es auch gerade bei diesen Übungen, also gerade Laterals und alles hintere Schulter, finde ich auch Steigerung super sekundär. Weil es ist halt irgendwann, also wenn du halt so verbissen drauf bist, dich zu steigern, wie du es bei anderen Übungen bist, dann wird es halt irgendwann, also dann ist es halt irgendwann kein Zeithebel mehr, sondern genau. Irgendwas. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und da macht es halt, also ja. Ich finde es mega geil, da wirklich in Rep-Ranges bis 50 Wiederholungen oder so zu arbeiten, weil dann hast du halt wirklich viel Schulter und dann, also du, wenn, also das ist zum Beispiel was, da machst du halt einfach dran fest, dass du in jedem Satz bis zum Muskelversagen gehst. Fertig.
Ja. Das also ist das, halt, dass du danach nicht mehr die Arme heben kannst.
Ja, genau.
Dann hast du was richtig gemacht.
Oder nicht mehr den Zopf nicht mehr richten kannst und so. Das ist oder Sport-BH ausziehen nach dem Training. Das ist ganz furchtbar. Mit Lat-Pump und mit Schulter-Pump. Rest in peace. Da ist vorbei. Ja. Voll. Ich würde sagen, das war jetzt eh unsere Abschlussfrage, oder?
Perfekt.
Ich glaube, damit können wir gut beenden hier an dieser Stelle. In diesem Sinne, haben wir noch irgendwas zu sagen oder
haben wir einen Hut drauf.
Haben wir einen Hut drauf. Das hab ich so oft gesagt in letzter Zeit. Keine Ahnung warum, aber irgendwie sage ich das sehr oft gerade. Passt. Dann, wenn euch, as always, diese Episode gefallen hat, dann macht auf alle Fälle jetzt einen Screenshot. Heute habe ich einen Pulli an. Wow. Haut in eure Instagram-Story und markiert uns mit Petra, Annelien, Pretti und Melanie Mut. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Samstag. Guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit.
Und ganz, ganz, ganz viel Spaß in den Gyms in Österreich und alle deutschen Leute, kommt nach Österreich.
Stimmt. Wobei, ich glaube, wir haben noch eine Episode dazwischen. Ich glaube, wir können das dann nochmal sagen. Ja, sicher, wir haben noch eine Episode dazwischen.
Eine kommt noch.
Ja. Eine kommt noch, da können wir das auch nochmal sagen. Also gebt's nochmal Gas, holt's nochmal alles raus und macht's vielleicht ein, zwei Tage off, bevor ihr ins Gym reinsteigt, damit dann Energie habt dafür.
Oh yes.
Genau.